MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. 75 Jahre Grundgesetz. Das wird heute und in den nächsten Tagen groß gefeiert. Ja, und wir beim MKR feiern natürlich mit. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Brigitte Strauß. Brigitte, du hast dich ein bisschen mit dem Thema in den letzten Tagen beschäftigt. Was hast du denn herausgefunden?
Naja, vor allem, dass Provisorien immer am besten halten. Oh. Denn das Grundgesetz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg für die Bundesrepublik verabschiedet und damit eben nur für Westdeutschland. Weil man zeigen wollte, dass es nur für einen Teil des Landes gilt, hat man es eben Grundgesetz und nicht, wie in anderen Ländern, Verfassung genannt. Ich habe da noch so ein schönes Zitat gefunden von Walter Menzel, der war damals Mitglied im Parlamentarischen Rat. Und der hat damals gesagt, wir sind uns durchaus bewusst, dass es aus dieser geschichtlichen Situation heraus gar nicht in unserer Macht steht, etwas zu schaffen, was Jahrzehnte überdauern könnte. Naja, so kann man sich täuschen.
Tja, absolut. Das Grundgesetz ist ja für manche heiliger als die Bibel. Hat es dann eigentlich was mit Religion zu tun?
Also, eine Staatsreligion ist nicht festgeschrieben. Im Gegenteil, in Artikel 4 wird die Religionsfreiheit ausdrücklich garantiert. Also, dass jede und jeder seine, ihre Religion und Weltanschauung frei ausüben darf. Aber in der Präambel, also quasi im Vorwort, da kommt Gott vor. Da steht nämlich, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Gott war den Vätern und Müttern des Grundgesetzes also ziemlich wichtig. Das merkt man auch, wenn man weiterliest. Irgendwie scheinen da in vielen Artikeln scheinbar die 10 Gebote durch.
Ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht schlecht. Wir hier beim MKR feiern dieses Grundgesetz übrigens auch. Und dazu haben wir uns in der Redaktion noch was ausgedacht.
Genau. Wir haben ja immer wieder mit Interviewpartnern aus den vielen katholischen Vereinen und Verbänden zu tun. Die haben zwar alle unterschiedliche Zielsetzungen oder Menschen, um die sie sich kümmern, aber sie tragen alle bei zur Stärkung der Demokratie. Also wenn sich ein Verein zum Beispiel darum kümmert, dass Kinder aus finanziell benachteiligten Familien einen besseren Start ins Leben haben, dann stärken sie das Recht dieser Kinder auf Chancengleichheit. Und die ist zum Beispiel im Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz festgeschrieben. Da steht nämlich, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und damit ist ziemlich genau beschrieben, was unsere Vereine und Verbände alles tun. Und weil ich das alles gar nicht aufzählen kann und will, machen die das nämlich selbst. In den nächsten Tagen werden wir also ganz viele Statements von MitarbeiterInnen oder Vorständen senden, die erzählen, wie sie zur Stärkung der Demokratie beitragen.
Ja, vielen Dank, Brigitte. Coole Idee und coole Vereine und Verbände. Ich bin gespannt, was die zu erzählen haben. Übrigens, in unserem Podcast Einfach Leben spricht Diözesan-Caritas-Direktor Hermann Sollfrank über demokratiefeindliche Tendenzen und darüber, wo man nötigenfalls rote Linien gegenüber Mitarbeitern ziehen muss. Er berichtet über Caritas-Projekte, die gezielt das Miteinander verschiedener Gesellschaftsgruppen fördern und erklärt, welches Klima in der Gesellschaft soziale Arbeit braucht, um zu gelingen. Also in diesem Sinne auch ziemlich lohnenswert, da mal reinzuhören in den Einfach-Leben-Podcast. Dass Kitas in München keine Probleme damit haben, ihre freien Betreuungsplätze zu belegen, dürfte wahrscheinlich hinlänglich bekannt sein. Heißt das aber auch, dass Kitas grundsätzlich darauf verzichten können, Werbung für sich zu machen? Beim Kita-Radio heute Abend um 19 Uhr geht meine Kollegin Caroline Engel dieser Frage nach, wie gute Öffentlichkeitsarbeit einer Kita aussehen kann und warum man deshalb darauf auf keinen Fall verzichten sollte. Caroline, warum macht denn gutes Marketing auch Sinn für Kitas?
Naja, tatsächlich müssen sich Kitas in München keine Sorge darum machen, Kinder für ihre Einrichtung zu finden. Was aber nach wie vor ein Riesenproblem ist, ist genügend Personal zu bekommen, um den Kita-Betrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Und genau da wird eine gute Öffentlichkeitsarbeit eben schon wichtig. Wie wichtig sie ist, das hat mir der Verwaltungsleiter des Kita-Verbundes Perlach, Florian Käufert, erklärt.
Der Ausgangspunkt war, dass der Verbund gegründet wurde und dann stehen wir erstmal da, aber uns kennt halt niemand. Und so müssen wir halt schauen, dass wir als Arbeitgeber bekannt werden. Also der erste Weg war natürlich, ein Logo zu entwerfen, damit man Wiedererkennungswert hat. Und dann war so die Frage, wo wollen wir denn Werbung machen? Noch gar nicht das Wie, sondern wo wollen wir denn hin? Als Erzieherin oder als Kinderpflegerin kann ich mir ja aussuchen, will ich zur AWO, will ich zu einer städtischen Einrichtung, will ich zur evangelischen Kirche? Selbst wenn ich sage, ich will zur katholischen Kirche, kann ich aussuchen, will ich jetzt in unsere Pfarrei, will ich in die Nachbarpfarrei? Das ist ja alles fußläufig zum Schluss. Das heißt, wir merken schon, es wird mehr im Umkreis geschaut, dass man wohnortnah arbeiten kann. Und dementsprechend haben wir unsere Werbung ein bisschen umgestellt, weil wir gesagt haben, also Stellenanzeigen deutschlandweit kosten einfach wahnsinnig viel Geld und haben aber nicht den Effekt.
Das heißt, das Marketing von Kitas dient also in erster Linie dazu, Personal zu gewinnen.
Zunächst einmal ja, aber es hat dann auch noch einen ganz interessanten Nebeneffekt, der dem ganzen Team innerhalb einer solchen Einrichtung auch zugutekommt.
Und der andere Punkt ist zu gucken, was ist unser Profil? Und wir hatten zwei Intentionen da drin. Zum einen wollen wir unsere aktuelle Pädagogik vermitteln und zum anderen wollten wir Personal motivieren, die diese Pädagogik teilen, sich zu bewerben und vielleicht auch Personal abschrecken, die sagen, das wollen wir nicht, dann sollen sie sich auch gar nicht erst bewerben.
In normalen Betrieben gibt es für Marketingmaßnahmen normalerweise Mitarbeiter, die genau dafür zuständig sind. Wie schaut das denn bei Kitas aus?
Naja, wie du dir vorstellen kannst, ist Marketing nichts, was im klassischen Budget einer Kita überhaupt vorkommt. Und so braucht es dann schon immer etwas Einfallsreichtum und auch Engagement von allen, wenn sich die Kitas sichtbarer machen wollen.
Also klar haben wir eine klassische Homepage. Ansonsten findet man uns natürlich bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, bei Xing. Das klingt dann so viel. Es ist aber jetzt nicht, dass wir da täglich irgendwie dann Inhalte produzieren. Es ist eher, dass wir halt sagen, das ist halt die moderne Visitenkarte. Wenn man unseren Namen kennt, wenn man uns sucht, sollte man uns finden. Unsere Plakate tauchen da immer wieder auf. Stellenanzeigen tauchen da natürlich auf. Teilweise Begehungen unserer Einrichtungen. Wir haben 3D-Touren alle unserer Häuser. Das heißt, BewerberInnen oder auch Eltern können vorab durch die Einrichtung virtuell laufen. Sowas haben wir dann darüber nochmal dauerhaft beworben und so kann man uns halt immer wieder finden.
Mehr dazu, wie Kitas mit guter Öffentlichkeitsarbeit auf sich aufmerksam machen können, erfahren Sie heute Abend beim Kita-Radio, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr hier bei uns im MKR und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank dir, liebe Caroline, für diese kurze Info schon mal.
Gerne.
Wer in diesem Jahr noch etwas für Geist und Seele tun will und vielleicht mal wieder oder vielleicht zum ersten Mal auf Pilgerreise gehen möchte, braucht eigentlich neben der Pilgeridee nur eins. Den richtigen Partner an der Seite. Mit den Kollegen von Peregrinatio, der Pilgerstelle im Erzbistum München und Freising, ist man da bestens beraten und bekommt selbstverständlich bei allen Fragen, die mit Pilgerfahrten zu tun haben, einen verlässlichen Partner an die Seite gestellt. Bei mir ist jetzt Ralf Brausmüller, Leiter der Pilgerstelle. Grüße, Herr Diakon, schön, dass Sie da sind.
Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Diakon, auch in diesem Jahr gibt es viele tolle Pilgerreisen von Peregrinatio und soweit Sie mir das im Vorfeld erzählt haben, ist da auch schon das meiste oder sehr viel davon nicht mehr wirklich buchbar. Was gibt es denn in diesem Jahr noch?
Ja, das stimmt. Also dieses Jahr war ein großer Andrang auf unsere Diözesanpilgerreisen. Die meisten Plätze gibt es noch bei unserer Adventreise, die ja inzwischen schon traditionell ist. Es ist zwar noch lange Zeit bis zum Advent.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch so ein halbes Jahr hin.
Genau, Anfang Dezember geht die los.
Wo findet die statt dieses Mal?
In Südtirol.
In Südtirol? Genau. Ihr wart ja die letzten Jahre, soweit ich weiß, immer in Salzburg.
Im letzten Jahr waren wir in Salzburg, davor im Elsass.
Aha, okay.
Also es ist inzwischen schon eine traditionelle Adventreise. Und diesmal besuchen wir vor allem die typischen Krippen, Museen und Adventmärkte und Ähnliches, die es eben in Südtirol gibt. Mit dabei ist auch Diakon Bernhard Stürber, der ein ausgewiesener Kenner von Krippen ist und der wird die Gruppe begleiten und kann sicher sehr viel auch inhaltlich dazu beitragen.
Sind denn die Christkindlmärkte in Südtirol anders?
Kann man sicher sagen, dass sie einen ganz besonderen Charme haben. Jetzt nicht nur durch das Ambiente. Südtirol im Winter ist ja natürlich auch ganz was Besonderes, aber auch die Märkte selber. Also es gibt zum Beispiel so lebende Krippen, das ist schon was Besonderes.
Das ist definitiv was Besonderes. Auch die Reise dorthin wird bestimmt sehr, sehr schön. Wie lange geht die Reise nach Südtirol an im Advent?
Vom 5. bis 8. Dezember.
Okay, also quasi 4 Tage geht es also dorthin. Aber mal abgesehen vom Advent und ja in 6 Monaten, wir befinden uns ja im Jahr 2024. Das Erzbistum München und Freising feiert ja in diesem Jahr 1300 Jahre Corbinian und Peregrinatio feiert mit.
So ist es, ja. Also vom 2. bis zum 6. Oktober ist die große Corbiniansreise und zwar geht die in 3 Länder. Wir beginnen auch in Südtirol, dann geht es weiter nach Slowenien und dann schließlich noch nach Kärnten. Warum gerade in diese Länder? Also zuerst am ersten Tag, Südtirol ist ja eine Gegend, wo der heilige Corbinian selber eine Zeit gelebt hat. In Kainz hat er ein Kloster gegründet und ist dort auch nach seinem Tod ursprünglich begraben worden. Später ist er dann nach Freising überführt worden. Oder zum Beispiel die Zenoburg in Mais war lange Zeit auch eine Corbinians-Wallfahrtsstätte. Also zu Beginn geht es an Orte, wo der Heilige selbst gewirkt hat. Danach geht es in Orte, die lange Zeit zum Bistum Freising gehört haben. Also von Südtirol geht es dann über Innichen nach Slowenien. Im Raum Ljubljana werden wir einige interessante Städte sehen. Wir werden auch dort den Weihbischof von Ljubljana kennenlernen, der uns die Kirche in Slowenien vorstellen wird. Und in der Nähe von Ljubljana ist ja auch Škofja Loka, eine Partnergemeinde von Freising, die auch sehr lange zu Freising gehört hat. Und die letzten 2 Tage geht es dann noch nach Kärnten. Maria Wörth am Wörthersee hat zum Beispiel auch zu Freising gehört. Natürlich werden wir auch Klagenfurt und das Zollfeld mit der Wallfahrtskirche Maria Saal sehen. Und am Schluss sind wir noch eingeladen in die Partnergemeinde Oberfellach. Und zwar werden die an dem Tag gerade das Erntedankfest feiern, an dem wir teilnehmen können.
Ach, sehr schön. Ja, wunderbar. Wie sind Sie unterwegs? Mit dem Bus oder wie geht es auf diese
Pilgerfahrt? Ja, wir sind mit dem Bus unterwegs. Sind ja nicht so weite Strecken. Das heißt, es ist alles schön, mit dem Bus zu erreichen.
Also auch für Menschen, die jetzt sagen, oh, ich bin jetzt ein bisschen gehandicapt mit Reisen, mit dem Bus, das schafft man, oder? Das sind jetzt ein paar Stunden, die man da fährt. Das ist ja jetzt keine große Weltreise, die man da angehen muss. Ja. Wer ist denn als geistliche Leitung dieses Mal mit dabei?
Ja, Weihbischof Wolfgang Bischof fährt selber mit. Er ist ja Leiter der Region Nord. Dazu gehört auch Freising selber. Insofern ist da die Beziehung zwischen Freising und den Orten, die wir besuchen werden, gegeben.
Ja, also on top eine kompetente Begleitung, die da mit unterwegs ist. Ja, vielen Dank, Herr Diakon Brausmüller, dass Sie da waren. Das war Diakon Brausmüller, Leiter von Peregrinatio, der Pilgerstelle im Erzbistum München und Freising. Wenn Sie mehr Infos oder Beratung brauchen, einfach auf pilgernmitperegrinatio.de gehen, der Homepage von Peregrinatio Pilgerreisen, oder einfach vorbeischauen. Ja, es ist schon wieder soweit. Die erste Pfingstferienwoche ist schon fast wieder um. Das Wochenende steht vor der Tür und mit ihm, ja, so einiges an Unternehmungen, die man machen kann. Mein Kollege Willi Witte hat auch in dieser Woche wieder jede Menge Freizeitmöglichkeiten durchforstet und jetzt 3 für Ihr Wochenende herausgesucht. Die Freizeittipps im MKR. Bitteschön.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
Musik und Markt, das vereinigt sich am Samstag in St. Margret in Sendling perfekt. Hier lädt die beliebte Orgelmatinee zur Marktzeit ein, diesmal mit der international gefeierten Organistin Mar Marquet. Die gebürtige Spanierin präsentiert Werke von Bachs Gigfuge bis zu Antonio Vivaldis lebendigen Melodien aus den 4 Jahreszeiten. Im Anschluss an das halbstündige Konzert lädt der Förderverein Kirchenmusik zum Gespräch mit Getränken ein und Organist Christian Bischoff bietet eine exklusive Orgelführung an. Beginn der Orgelmatinee ist am Samstag um 11.30 Uhr in St. Margaret in München-Sendling. Der Eintritt ist frei, Spenden werden dankbar angenommen. Die 3 Künstler der Gruppe Isar Connection stellen ihre Bilder im Bürgerhaus Pullach aus. Wer Lust auf die 3 sehr unterschiedlichen Stilrichtungen von Petra Gebhardt, Harald Lorenz und Gudrun Waletzki hat, kann sich die Werke der 3 Münchner Künstler im Bürgerhaus auch am kommenden Wochenende anschauen. Zu sehen sind die Bilder am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Im Bürgerhaus Pullach an der Heilmannstraße. Bald ist Schluss mit der schönen Aussicht, denn der Olympiaturm in München wird wegen Sanierung für 2 Jahre geschlossen. Grund genug für Familien und andere, sich jetzt nochmal auf den Weg zu machen, denn der Ausblick von der Aussichtsplattform in 192 Metern Höhe ist einzigartig. Von der Theatinerkirche bis zum Flughafen und natürlich bis zur gesamten bayerischen Alpenkette. Ein echtes Erlebnis ist auch der Sonnenuntergang über München. Und wenn Sie schon mal oben sind, können Sie auch im Drehrestaurant vorbeischauen und einen Imbiss genießen, während draußen die Stadt vorbeizieht. Geöffnet ist der Olympiaturm noch bis Ende Mai täglich, von 9 bis 23 Uhr. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.